Bildungsstock Podcast, the podcast where education, foreign exchange, and professional orientation is made interesting.
Hallo liebe Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem neuen Podcast der Bildungsstock Akademie in Dresden. Heute das Thema Work and Travel, ganz speziell Ängste und Bedenken. Das ist das Thema, was in jeder Beratung vorkommt, von Eltern bzw. jungen Erwachsenen, Schülern. Dazu eingeladen habe ich mir die allseits bekannte, hochgeschätzte, kompetente Mathilda versehen mit dem Prädikat besonders wertvoll. Mathilda hat mit uns ein Highschool-Jahr Kanada gemacht, ist dann nach der 12. Klasse zum Work and Travel. Davon wird sie kurz mal selbst berichten. Mathilda, stell dich ganz einfach mal kurz vor.
Hallo lieber Horst, hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ich bin Mathilda und wie Horst mich gerade schon vorgestellt hat, war ich erst für ein Highschool-Jahr weg und dann war ich nach der 12 eben für 7 Monate in Neuseeland und dann nochmal 2, 3 Monate Australien und dann noch 1 Monat Indonesien. Und das war, also kurz zusammengefasst, einfach das beste Jahr, was ich je hätte erleben können, auch das Beste, was mir so hätte passieren können im weiteren Verlauf dann, also wie sich dann jetzt mein Leben weiterentwickeln wird. Und deswegen will ich einfach, dass so viele Menschen wie möglich das halt auch erleben können, weil es einfach eine total einzigartige Erfahrung war. Und deswegen freue ich mich, heute darüber zu sprechen.
Ja, ich freue mich auch. Und Mathilda, bei dir ist ja das Schöne, deshalb möchte ich das gerne noch einflechten, bevor wir zu Ängsten und Bedenken kommen. Für unsere Zuhörer, egal jetzt Eltern, Schüler, junge Erwachsene, was empfiehlst du? Manche sagen ja, du hast schon ein Highschool-Jahr gemacht, nach dem Abi kommst du jetzt endlich mal ins Geld verdienen, Studium, Ausbildung. Was empfiehlst du? Du hast nun beides gemacht. Ich weiß von unseren Podcast-Videos, wie du hast gesagt, was dir beides hat gebracht. Aber vielleicht kannst du mal das kurz zusammenfassen, warum man sollte anstreben, beides zu machen.
Also erstmal ist ins Ausland gehen ja nicht gleich ins Ausland zu gehen, sondern was man im Ausland erlebt, ist natürlich auch abhängig davon, wie man ins Ausland geht. Und der erste Schritt ist natürlich erstmal großartig, wenn man ein Highschool-Jahr machen kann, weil man hat eine Familie, die für einen da ist, man fühlt sich sicher da in dem Land, wo man ist und man kann erstmal eine neue Kultur kennenlernen. Das ist was ganz Besonderes, um erstmal selbstständig zu werden. Das hat mir einen großen Entwicklungsvorsprung gegeben, denke ich, auf jeden Fall. Und dann wird aber jeder Mensch, der mal im Ausland war, merken, dass er dann ab da an immer wieder zurück will ins Ausland. Und dann habe ich das halt nach der 12 nochmal gemacht. Ganz einfach, weil Work and Travel einem nochmal ganz viele andere Erfahrungen gibt, noch viel mehr Selbstständigkeit, weil man sich ja alles selber organisiert. Und weil man einfach unglaublich viele tolle neue Menschen kennenlernt und noch viel selbstständiger so auch im Blick auf Jobchancen und so weiter. Also da habe ich noch ganz viel neue Erfahrungen gesammelt, die hätte ich halt in einem Highschool-Jahr nicht sammeln können. Aber meine Eltern waren natürlich trotzdem so, nochmal ins Ausland muss das wirklich sein. Das war vielleicht auch schon die erste Angst oder das erste Bedenken so, dass ich irgendwie dann zu spät, was auch immer, danach machen werde, zu spät anfangen zu studieren. Aber spätestens jetzt in der Uni habe ich gemerkt, alle Leute sind bunt durchmischt und es ist völlig egal, wann man dann anfängt zu studieren. Ja, also das hat sich auf jeden Fall 100% gelohnt und ich habe nichts verpasst oder bin für irgendwas zu spät.
Ja, das ist der Kampf, den wir tagtäglich führen gegen die deutschen Denkmuster. Deshalb sind auch die Veranstaltungen immer so wichtig, dass die Eltern mal einen anderen Blick auf die gesamte Bildung hier in Deutschland bekommen, weil die Unternehmer, die jetzt bei uns sitzen, die sagen, alle Persönlichkeit wollen wir haben, Sozialkompetenzen, Belastbarkeit und dafür ist eben das Ausland sehr prädestiniert. Und liebe Eltern, ich kann Ihnen eins sagen, ich mache es viele Jahre, Work and Travel, Mathilda, kannst du mir das bestätigen, ist die perfekte Crashschule für die Abnabelung vom Elternhaus.
Exakt, genau, ja.
Mathilda, beginnen wir mal mit Ängste und Bedenken, allein reisen. Du hast dir auf die Fahne geschrieben, Kanada habe ich alles mit Organisation gemacht. Du bist ja immer ja, neugierig. Was ist, wenn ich das mal ganz alleine mache? Aus dem Grund bist du alleine nach Neuseeland gereist. Wie war das für dich? Gut, du bist jetzt nie mit denjenigen vergleichbar, die bei uns in der Beratung sitzen. Die haben noch nie ein Auslandsjahr gemacht. Aber wie war das für dich, alleine reisen? Du hast mal schön gesagt, immer wenn man seine Komfortzone verlässt, hat man Ängste. Wie war es bei dir? Angekommen bist du, das weiß ich. Aber vielleicht sagst du mal ein paar Sätze dazu.
Ja, also ich denke, wichtig ist zu sagen, wie du gerade gesagt hast, also Angst zu haben ist immer richtig und auch wichtig. Also ich will nicht sagen, dass es nötig ist, aber es ist eine ganz normale Entwicklung, Ängste zu haben. Und auch obwohl ich schon mal ein ganzes Jahr im Ausland war, hatte ich trotzdem Angst, allein ins Ausland zu gehen. Und vielleicht an der Stelle nur ganz kurz, ich empfehle jedem, der vorher noch nicht im Ausland war, sich da vielleicht Unterstützung zu suchen. Das gibt es ganz häufig und das ist super praktisch, dass man die ersten Wochen unterstützt wird und mit einer Organisation eben ins Ausland geht, weil man dann weiß, man hat die ganze Zeit jemanden im Hintergrund, der einem hilft, wenn man Probleme hat, aber man ist trotzdem super selbstständig. Das vielleicht nur mal kurz am Rande, dass ich das jedem empfehlen kann, der sich halt noch nicht traut, das jetzt völlig alleine zu organisieren. Ja, also ich hatte schon Sorgen, gerade dass ich keinen Anschluss finde, dass das Geld nicht reicht, dass ich keine Jobs finde. Aber ich dachte mir, mein Gott, also es ist zwar die andere Seite der Welt, aber am Ende ist es dann doch nicht so weit. Und wenn dann doch irgendwas schief gehen sollte, komme ich schon immer wieder zurück. Und es ist nie irgendwas schief gegangen. Ich musste nie früher nach Hause oder irgendwas. Es hat sich alles nur ausgezahlt, diese, ich sag mal, Ängste oder Bedenken am Anfang zu haben.
Wie ist das mit dem Visum? Weil manche haben gehört, man braucht ein besonderes Visum. Wie alt muss ich sein? Muss ich Voraussetzungen erfüllen? Du sagst einmal, wie du das gemacht hast. Ganz kurz mal dazu. Beim Visum ist es so ganz wichtig, weil das verwechseln manche. Dieses Work-and-Holiday-Visum berechtigt mich in dem Land, welches mir das Visum ausstellt, legal jede Arbeit anzunehmen und dafür Geld zu bekommen. Wenn ich dieses Visum nicht habe in ein Land, wo es kein bilaterales Abkommen mit Deutschland gibt, mache ich Schwarzarbeit und es gibt Länder wie USA, England zum Beispiel. Wenn ich da erwischt wäre, komme ich eventuell nie wieder in das Land hinein. So, und das Visum darf ich erst mit 18 beantragen. Also Stichtag, 18. Geburtstag. Ich werde am 10. Januar 18, kann ich also erst am 10. Januar das Work-and-Holiday-Visum beantragen. Es gibt im Vorfeld, gerade mit unserer Partnerorganisation, gibt es immer so eine Blaupause, ist alles ganz easy, wie man das beantragt. Voraussetzungen muss ich keine erfüllen, was Australien, Neuseeland zum Beispiel betrifft, als beliebtes Work-and-Travel-Land. Bei Kanada sieht es anders aus. Ich muss auf alle Fälle nochmal an die kanadische Botschaft, an das kanadische Konsulat, muss mich vorstellen, ein Gespräch führen. Das ist aber jetzt nicht irgendwie ein Bewerbungsgespräch, man will mich ganz einfach kennenlernen. Ich muss meine biometrischen Daten abgeben, Lebenslauf abgeben, polizeiliches Führungszeugnis und dann kriege ich den Bescheid, dass sie mich einreisen lassen. Also wenn ich das Work-and-Holiday-Visum bekomme, bin ich erst einreiseberechtigt, wenn ich bei dem Konsulat vorgesprochen habe. So, Mathilda, wie war es bei dir? Du bist in Neuseeland gestartet. Wie hast du das mit dem Visum gemacht?
Ja, also das war, glaube ich, noch viel einfacher. Also Kanada war schon einfach, als ich damals ins Highschool-Jahr gegangen bin. Aber Neuseeland war noch viel einfacher. Ich habe das irgendwie online beantragt und da brauchte man dann halt so ein paar Informationen. Ich glaube, ich brauchte nicht mal ein polizeiliches Führungszeugnis. So, es war wirklich sehr entspannt. Und dann hatte ich innerhalb der nächsten Tage mein Visum. Ich hatte auch ein bisschen Sorge, dass ich irgendwie zu spät das beantragt habe oder sowas. Aber das ist super flexibel. Das ging richtig gut. Und dann war ich halt in Neuseeland mit dem Working Holiday Visum. Und dann habe ich halt nach 7, 8 Monaten gesagt, okay, ich würde jetzt eigentlich gerne noch mal weiter und habe dann einfach mal auf gut Glück, sage ich mal, für Australien auch das Visum beantragt. Und am nächsten Tag hatte ich das. Und dann hat mir wirklich nur noch gefehlt, den Flug zu buchen und dann ging es halt weiter ins nächste Land. Da müsste man vielleicht noch sagen, da muss man, also das kann man nur beantragen, bis man 33 ist, glaube ich. Deswegen muss man da ein bisschen schauen, dass man nicht zu lange wartet, das Working Holiday Visum zu beantragen. Aber ja, sonst steht das jedem offen.
Zwei Bemerkungen. Als erstes, dein Visum für Kanada, was das Highschool-Jahr betrifft, hat eine andere Bedeutung. Das Work-and-Holiday-Visum für Kanada, da bekommt Deutschland circa 4.500 pro Jahr und die werden vom 1. Januar bis 31.12. verlost. Normalerweise ist Ende Oktober, Anfang November Schluss damit. Man kann dann auch immer nachschauen, wie viele Bewerber sind noch drin, wie viele Visa sind drin. Habe ich noch eine Chance? Wir haben letzte Woche unsere Abflugliste bekommen von unseren Work-and-Travelern von diesem Jahr. Alle, die sich für Kanada beworben haben, haben dieses Work-and-Holiday-Visum bekommen, was Kanada betrifft, weil die relativ zeitig bei uns sind. Und dann empfehlen wir immer, Anfang November öffnet sich dann das Zürichen beim amerikanischen Konsulat auf der Webseite, dass man sich dann schon bewirbt, dass man dann ab 1.1. im Kreislauf ist. Vielleicht, du sagtest das mit dem Alter, Australien, Neuseeland geht bis vollendeten 30. Lebensjahr. Das bedeutet, bevor ich 31 wäre, einen Tag vorher kann ich das noch beantragen. Kanada ist bis vollendeten 35. Lebensjahr. Einen Tag vor dem 36. Lebensjahr kann ich das noch beantragen. Wir haben jetzt eins, dass manche sagen, okay, wir machen Australien, Neuseeland und Kanada heben wir uns auf. Das machen wir vielleicht dann nach dem Bachelor. Je nachdem, eins vielleicht noch. Man kann gerade, was Australien, Neuseeland betrifft, Mathilda meint, die hat es sehr kurzfristig, kann man das last minute alles beantragen. Aber ihr solltet eins beachten. Wenn ihr euer Work-and-Holiday-Visum für Australien oder Neuseeland beantragt und ihr bekommt das binnen 2 Stunden, 2 Tagen und ihr bucht dann den Flug für nächste Woche, habt ihr natürlich dementsprechend Aufpreise. Wir hatten das letztes Jahr im Sommer teilweise bis über 1.000 Euro, was eben der Flug mehr kam, als wenn ich eben rechtzeitig buche. Aber das kennen ja die meisten vom Urlaub her. Benötige ich eine spezielle Arbeitserlaubnis für Work and Travel? Fass mal ganz kurz, das ist das Work and Holiday Visum. Da hatte ich ja am Anfang was erzählt. Für dich, Mathilda, Sprachbarrieren. Du hast ja dein Highschool-Jahr in Kanada bilingual gemacht, Französisch, Englisch. Du bist so und so ein kleines Sprachgenie, das weiß ich. Sprachbarrieren hattest du nicht. Wie hast du das bei anderen wahrgenommen? Hatten manche Probleme, sich dort in Neuseeland zu verständigen? Ich glaube es nicht, aber vielleicht sagst du mal was.
Ja, also tatsächlich hatte auch ich am Anfang so, war ich kurz ein bisschen überfordert, weil natürlich neue Weltregion, neuer Akzent auch. Also die haben einen interessanten Akzent eben in Neuseeland, Australien, den ich so einfach noch nicht kannte. Und ich habe gleich am Anfang, nach der ersten Woche, hatte ich meinen ersten Job, habe direkt im Café angefangen zu arbeiten. Und dann hatte jemand drei Cafés bestellt und ich habe denen dreimal das teuerste Menü auf der Karte angerechnet und die waren völlig überfordert, weil da war wirklich einmal ein kleine Sprachbarriere, aber es war am Ende einfach nur lustig und ich habe dann einfach erklärt, es tut mir leid, ich bin seit einer Woche hier und dann war es total nett und wir haben uns voll gut verstanden und dann wirklich nach ein, zwei Wochen war ich sowas von drin und ich habe keinen getroffen, der damit nicht klargekommen wäre. Also jeder war nach 1 bis 2 Wochen drin. Es geht super schnell und die Menschen sind so herzlich. Da sagt man dann halt einfach, hey, ich bin Deutsche, ich bin noch nicht so top und dann funktioniert das ohne Probleme.
Ja, vielleicht eins. In Australien kommt das dazu, dass in bestimmten Gebieten ein verkürztes Englisch gesprochen wird. Hängt mit der Geschichte zusammen. Als man Australien gesichtet hatte, also erobert hatte sozusagen, dann hat England gesagt, wir machen eine Amnestie, nicht für die schweren Strafgefangenen, sondern für die leichteren, hat ihnen dort die Straffreiheit versprochen, wenn sie Australien Städte aufbauen. Dann sind die mit ihren Schiffen nach Australien, haben die Städte aufgebaut, haben dann Straffreiheit bekommen, haben sich niedergelassen, Familien gegründet und das verkürzte Englisch ist sozusagen das Knastenglisch. Und manche sind dann ganz stolz auf ihren australischen Akzent. Soweit dazu. Unsicherheit über Work-and-Travel-Programm. Was passiert, wenn ich mit Work and Travel mit diesem Programm nicht klarkomme, dann würde ich gleich mal spontan sagen, dann wirst du nie mit deinem Leben klarkommen, weil es sind natürlich viele Herausforderungen, schon wie Mathilda jetzt sagte, wenn du an der Kasse stehst und dann resignierst oder dir Vorwürfe machst, dich schuldig sprichst für alles Mögliche. Mathilda, wie siehst du das? Wir kennen's. Wir hatten nicht einen einzigen Teilnehmer, der Work and Travel abgebrochen hat. Manche Eltern wünschen sich ja, dass ihr Kind nach einem halben Jahr wiederkommt. Ist auch noch nicht passiert. Wie hast du das gesehen? Work and Travel muss man doch ganz einfach lieben und mögen, nicht? Oder?
Also ich habe tatsächlich auch im ganzen Jahr niemanden getroffen, für den das nichts gewesen wäre. Ich meine, wenn es nichts für dich ist, dann kann man ja immer noch sagen, okay, dann suche ich mir einfach einen neuen Job, suche ich mir einfach einen neuen Ort, ich reise einfach weiter. Also zum Beispiel, ich war 3 Wochen Blaubeeren pflücken und nach 3 Wochen war ich auch wirklich ein bisschen am Limit und war so, okay, Geld verdienen ist schön und gut, aber das ist halt irgendwie auch sehr gleichbleibende Arbeit und ich habe da jetzt nicht mehr so Bock drauf und dann bin ich halt einfach gegangen. So, es war ja überhaupt kein Problem. Deswegen Ich glaube, man kann sich dieses Jahr genauso legen, wie man es möchte. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass da jemand sagt, das passt gar nicht zu mir. Weil das ist ja das Individuellste, was man überhaupt tun kann in so einem Land. Das Land steht dir völlig offen. Und ja, und wenn dir das Programm nicht gefällt, dann such dir halt eine Farm und mach da Woofing oder irgendwie sowas. Also da kann man ja immer was kombinieren, irgendwo ein kleines Praktikum, was auch immer. Ja, da gibt es so viele Möglichkeiten. Ich kann mir nicht vorstellen, was da nicht funktionieren sollte. Ja.
Vielleicht kurz eine Ergänzung. Mathilda, du bist ja weltgewandt, Weltenbummler. Für unsere Zuhörer, Woofing ist, da kann man für kostenlos Ski auf
Ja.
ökologischen Farmen mitarbeiten. Das wollen wir jetzt auch für unsere Erwachsenen aufbauen. Wir haben schon zwei Väter, die sind total happy. Die wollen Trecker fahren auf einer Farm in Neuseeland. Ich empfehle auch allen, gerade was schwere Arbeit ist, du hast ja auch selber mal erzählt, auf Farm wird mehr bezahlt, als wenn ich jetzt vielleicht Kellner, dass man auch über sich mal überwindet, wo ich merke, eben, da kommt vielleicht der doppelte Stundenlohn oder es wird überproportional bezahlt. Ich weiß noch, Arite und Leo, die waren auf einer Solarfarm in Australien. Die Arbeit war schon teilweise ein bisschen an den Grenzen. Die hat mir auch genau erzählt, was er gemacht hat, aber ist eben schon wieder ein paar Jahre her. Und die haben nach 6 Wochen jeder 15.000 Dollar bekommen. Da lohnt sich
Wow.
natürlich auch mal dieses Durchhaltevermögen,
Ja.
weil sie haben sich dann mit einem großen Camper belohnt, sind auf ihrer Trauminsel Fraser Island. Und Aride saß dann bei mir am Tisch. In ihren Augen habe ich gesehen, dass alles wieder da war. Und da meinte, da sitze ich auf ihrem Camperdach und hunderttausende Schmetterlinge schlüpfen. Ist das nicht herrlich?
Oh, wie
Schön.
toll.
Also wie gesagt, auch mal arbeiten, machen. Darum sage ich auch immer, während der Work-and-Travel-Zeit ernährt ihr euch nur vom den Geld, was ihr erarbeitet, weil ich kenne es von vielen, die sagen, wir haben viel gefeiert, wir sind früh aufgewacht, wir hatten Hunger, wir haben Arbeiten angenommen, die wir hätten in Deutschland wahrscheinlich nie gemacht. Ich kenne das auch als Student hier in Dresden. Wir haben Arbeiten gemacht, Hauptsache wir hatten die 50 Ostmark, damit wir abends ordentlich feiern können. Teilweise war die Arbeit so schwer, dass man 22 Uhr schon auf dem Saal eingeschlafen sind, aber das ist eine andere Sache. Und aus dem Grund macht es ganz einfach. Wie finde ich einen Job im Ausland? Wie ist es, wenn ich keinen Job bekomme? Vielleicht kannst du auch eins dazu sagen. Wir empfehlen grundsätzlich nicht, schon in Deutschland sich Jobs zu suchen. Bei uns sind ja die Teilnehmer, gehen immer über eine Organisation. Und da haben die ja in der ersten Woche ihren Infotag. Dann haben die die ganze Woche so betreut. Also, wo der Jetlag rausgeht, erste Freundschaften entstehen, die kommen mit der Sprache klar. Und da ist an den Infotag, da kriegen dann eben auch ein englischsprachiges Bewerbertraining, wie sie sich um die Jobs bewerben im Vorfeld. Vielleicht kannst du dann auch mal ganz kurz was dazu sagen. Das Wichtigste ist mit der englischsprachige Lebenslauf, weil man den überall mit hinnimmt. Das wird alles mit an den Infotag gemacht, teilweise auch im Vorfeld. Man reist also gut vorbereitet in das Land ein und wir empfehlen grundsätzlich, ne, sich schon über Jobs Gedanken zu machen. Denn so wie das bei mir von dir in Erinnerung ist, hast du ja dein erstes Café, glaube ich, in Auckland auch mehr durch Zufall gefunden. Ne? Vielleicht sagst du noch was
Ja,
dazu.
genau. Also ich muss sagen, ich war auch am Anfang so ein bisschen so, würde mich ja interessieren, was kann man da so für Jobs machen und so. Und das geht von zu Hause einfach nicht. Also das Wichtigste beim Work and Travel ist meiner Meinung nach einfach, dass man Persönlichkeit zeigt. Also dass man persönlich zu einem Bewerbungsgespräch hingeht. Das wird dort am meisten gemacht. Es gibt ganz viel auch online. Also ich habe einige Jobs auch übers Internet gefunden. Und dann habe ich dort einfach mein CV, also meinen Lebenslauf, einfach hingeschickt. Das war alles, was die brauchten. Aber die meisten Jobs, die ich gefunden habe, waren einfach, ich bin in eine Stadt gekommen, bin dort einmal durch die Stadt gelaufen und dann gab es immer so Aushänge an den Cafés und so, und dass sie jemanden suchen. Und dann bin ich einfach, habe ich so 10, 20 meiner Lebensläufe ausgedruckt und bin losgelaufen, meistens auch mit ein paar anderen Leuten zusammen und habe die einfach verteilt und habe mich vorgestellt. Und dieser erste persönliche Kontakt, der ist einfach super wichtig, weil dann merkt man direkt von beiden Seiten, ob es passt, ob einem gefällt, wo man hier arbeiten würde. Und dann redet man halt meistens 10, 15 Minuten, sagt kurz, wer man ist, wie lange man bleiben will. Da muss man auch nicht, muss ich jetzt mal so sagen, nicht 100% ehrlich sein. Wenn die dann sagen, ja, wir brauchen für mindestens 3, 4 Monate jemanden, dann sagt man, ja, könnte schon passen. Und dann geht man nach 2, das ist auch okay. Also da muss man sich nicht so stressen lassen. Genau. Und dann ist es einfach super easy. Und ich hatte eigentlich immer nur coole Jobs. Ich war nie irgendwie unzufrieden mit dem, was ich gemacht habe oder mit der Stelle, wo ich dann gearbeitet habe. Aber man muss natürlich auch flexibel sein und sich auch auf neue Umgebungen einstellen. Also das ist ja das Wichtigste. So, ja, genau.
Coole Jobs, was hast du gemacht? Du warst ja in Neuseeland, Australien.
Vor allem habe ich in Cafés gearbeitet und Restaurants, also Gastronomiebranche ist einfach ganz groß. Da lernt man auch am meisten Menschen kennen, am besten die Sprache. Mir ist halt super wichtig, mit Menschen was zu machen. Genau, also in Cafés, Restaurants, einmal direkt am Hafen in so einem Seafood-Restaurant. Das war wirklich sehr fancy und auch cool, mal das zu erleben. Dann eben auf der Blaubeerfarm. Dann habe ich auch in einem Hostel gearbeitet und dort einfach so halt mich so um die Küche gekümmert und so weiter. Also ganz unterschiedlich. Genau. Also ich hatte nie Probleme, einen Job zu finden. Manchmal muss man halt dann mal ein, zwei Tage suchen, aber dann hat man was auf jeden Fall.
Vielleicht auch nochmal das als Ergänzung. Australien, Neuseeland hatte 3 Jahre knallharten Lockdown. Und so wie in Deutschland sind natürlich viele aus ihren Jobs rausgegangen, weil die mussten ihre Familien ernähren. Aus dem Grund wird überall händeringend auch in den Servicebranchen gesucht. Eventbranche ist angesprungen, große Konzerte finden wieder statt. Es sind ganz beliebte Touristenländer. Und ich denke mal, da findet sich 100% ein Job. Also, liebe Eltern, die jetzt zuhören, wenn ihr Kind sollte sie anrufen, Mama, ich finde hier nichts, bitte kein Geld überweisen. Da machen sie sich strafbar. Da wird ihr Kind faul. Wie kann ich sicherstellen, das ist doch ein herrlich deutscher Satz. Also dieser Satz kann nur in Deutschland formuliert werden. Wie kann ich sicherstellen, dass ich meine Rechte und Pflichten als Arbeitnehmer im Ausland kenne? Das ist doch von der Gewerkschaft formuliert worden. Hast du das sichergestellt, dass deine Rechte und Pflichten berücksichtigt werden? Bist du in stillen Protest gegangen? Also
Also,
ich wüsste gar keine Antwort hier darauf.
alles, was ich sagen kann, ist, ich meine, man unterschreibt ja einen Vertrag am Anfang und da sieht man ja, was man für Rechte und Pflichten hat. Also spätestens da kann man ja sagen, das möchte ich nicht. Also, und dann, ja, hat das funktioniert, keine Ahnung.
Wie war denn das mit dieser Bezahlerei? Ich kenne es zum Beispiel so, dass man Freitagabend auch immer seinen Gehaltscheck bekommt. Wie war das bei dir?
Bei mir war es meistens alle 2 Wochen, dass ich meinen Paycheck bekommen habe. Oder Payslip hieß es dort. Genau, und dann hat man es direkt auf sein, also das ist natürlich wichtig, ganz am Anfang in dieser Organisationswoche, die man ja dann im Zweifel über eine Organisation macht, helfen die einem auch immer, dass man sich sein eigenes Konto eröffnet. Und überhaupt erstmal, ja genau, also dann halt arbeiten kann und das Geld auf das Konto bekommen kann. Und das ist super easy und dann kriegt man darüber halt sein Geld alle 2 Wochen. Das war bei mir ganz einfach.
Mathilda, jetzt muss ich dich berichtigen.
Ja.
Im Zweifel macht man das über eine Organisation. Es ist ein Glücksfall, das mit uns und unseren Partnern zu machen. Das macht man im
Okay.
Zweifel. Das ist der pure Glücksfall.
Ja, also da muss ich mich sagen, das war das Einzige, was bei mir ein bisschen hin und her gelaufen war. Da wäre es halt schön gewesen, vorher ein bisschen mehr zu wissen oder halt eben eine Organisation zu haben, die einem sagt, ja, nimm mal das und das mit, weil da musste ich echt ziemlich oft hin und her rennen und das war irgendwie nervig. Genau, da wäre es schön gewesen, vorher was zu wissen drüber.
Genau, Mathilda. Oh, was ist, wenn mein Geld nicht reicht? Dann würde ich jetzt hier gleich mal typisch deutsch sagen, dann beantragst du Bürgergeld. Hat dein Geld gereicht?
Ja, mein Geld hat gereicht. Ich würde sagen, so im Verhältnis habe ich so vielleicht 2 Wochen gearbeitet, einen Monat gereist bin ich ungefähr oder so. Also einen Monat Arbeit, 2 Monate Reisen, so. Das finde ich eine perfekte, also war schon ziemlich perfekt für ein Jahr, dass man so viel reisen konnte. Man muss halt immer rechtzeitig schauen. Also wenn man merkt, mein Geld geht gerade dem Ende zu, dann muss ich jetzt halt mal langsam mich darum kümmern, mir einen neuen Job zu suchen. Aber dann, ich meine, es ist super easy und ich hatte am Ende sogar noch Geld übrig, weil ich den Van, den ich hatte, verkauft habe. Und dann konnte ich sogar noch mir einen ganzen Monat Indonesien mit Tauchkurs und allem drum und dran als nochmal Urlaub vom Urlaub noch extra bezahlen. Also ich hatte nie ernsthafte Geldprobleme oder so. Und selbst wenn, hat man sich dann nur so ein bisschen aus seiner Komfortzone gedrängt gefühlt und hat sich dann halt endlich mal um einen neuen Job gekümmert.
Hast du spartanisch gelebt?
Man musste schon auf gewissen Luxus verzichten. Ich meine, ich habe in einem Van gelebt. Insofern ist es schon, dass man jetzt nicht die ganze Zeit fließend Wasser, heiße Dusche und so weiter hat. Aber ich musste auf nichts verzichten. Ich habe mir auch zwischendurch, habe ich mich auch in Cafés gesetzt oder mal in einem Restaurant was gegessen oder sowas. Ich habe super viel Geld also einfach für Erlebnisse ausgegeben, also Sachen, die man dann halt manchmal bezahlen muss, zum Beispiel einen Fallschirmsprung. Da hat es sich dann halt gelohnt, mal Geld auszugeben. Aber so auf diesen großen Luxus zu verzichten, das macht einem überhaupt nichts im Ausland.
Ja, aber
Ja.
das kann man ja auch genießen, weil ich kenne das mit meinen Söhnen, da waren die noch kleiner. Da hieß es noch die Wufing, da waren wir auch auf einem ökologischen Bauernhof im Zillertal, Kleinwalzertal. Und die Zimmer waren so spartanisch, da war so gut wie nichts. Das Essen kam alles vom Hof und so weiter. Aber es war mit Abstand eines der schönsten Urlaube. Und man braucht diesen ganzen Luxus nie. Und ich sag mal so, gerade ihr seid ja gepudert und gepampert, wachst ihr ja auf. Unternehmer haben für euch das Wort, wofür ihr überhaupt nichts kennt, Wohlstandsverwahrlost. Und wenn man dann eben mal wieder an die Basis zurückkommt, ist das sicherlich eine wunderbare Erfahrung. Da möchte ich dich gleich mal fragen. Unsere Work-and-Travelers stehen zum Ende des Jahres da, haben so gut wie nichts mehr. Du hast ja dann auch noch dein Van verkauft, sind total glücklich und haben die Erfahrung gemacht. Alles, was mich so richtig glücklich gemacht hat, hat mich kein Geld gekostet. Kannst du das bestätigen?
Ja, also diese Erfahrungen, die man dazwischen macht, das sind ja die, die man nicht kommen sieht und das sind die besten, weil da lässt man sich dann halt überraschen von diesen Erlebnissen, von den Begegnungen mit Menschen, irgendwelche unglaublichen Orte, die man dann plötzlich entdeckt durch Zufall, Tiere, die man sieht auf dem Weg. Das ist einfach absolut großartig, das kann keiner planen, das ist halt, was die Reise einzigartig macht. Aber natürlich, wie ich gesagt habe, manche Sachen kann man sich halt auch mal leisten. Also gerade dieser Tauchkurs, den ich gemacht habe, war so toll. Oder im Great Barrier Reef schnorcheln gehen oder eine Tour durch den Regenwald, halt um Krokodile zu sehen und so weiter. Also für kleine Sachen kann man schon auch mal ein bisschen Geld ausgeben. Das ist okay.
Mathilda, wir sind schon zu positiv unterwegs. Wir müssen jetzt wieder ein bisschen typisch deutsch sein. Ängste
Okay.
bedenken. Kulturelle Anpassung. Kultur, Sauberkeit, deutsche Sauberkeit, Religion, Essgewohnheiten. Welche Erfahrungen hast du gemacht? Essgewohnheiten, würde ich mal denken, bei der Freiwilligenarbeit, Südamerika, Asien, Afrika spielt das vielleicht eine größere Rolle. Aber vielleicht mal zu den drei Sachen. Kultur, Sauberkeit, Religion. Franzi sagte zu mir, ja, es kann dir passieren, dass man eine Kakerlake an dir vorbeigeht. Ist nicht jetzt so schön, aber in Deutschland ist es wieder eine schöne Geschichte. Wie hast du das wahrgenommen? Hattest du Sachen, wo dich nachts lautlos eine Spinne erobert hat? Australien gibt es ja, glaube ich, große Spinnen.
Ja, Australien gilt ja somit als, also es ist ja so das Land mit den meisten gefährlichen Tieren. Tatsächlich habe ich da nichts ansatzweise Gefährliches getroffen, nur viele süße Kängurus. Wirklich, also das war überhaupt kein Ding. An manchen Stellen durfte man dann zum Beispiel nicht mehr ins Wasser, weil sie einen vor irgendwie giftigen Quallen schützen wollten. Aber ich meine, also Australien hat ja auch ein Interesse daran, dass keine Menschen irgendwie in Gefahr kommen. Deswegen, also das war überhaupt gar kein Ding. Sauberkeit und Religion, ich meine, das sind ja schon recht westlich orientierte Länder, Australien und Neuseeland, deswegen es war überhaupt kein Ding. Es ist natürlich immer schön, sich mal ein bisschen mit den Einheimischen zu unterhalten, um auch ein bisschen was über so, ja, soziale Gewohnheiten rauszufinden. Also zum Beispiel, dass in Neuseeland Menschen nicht so direkt sind wie in Deutschland vielleicht, sondern ein bisschen, sich manchmal nicht trauen, so direkt zu sprechen und was anzusprechen, was sie stört. Das ist auch im Job super wichtig, dass man sowas ein bisschen raushört. Deswegen immer gut, mal mit Leuten in Kontakt zu kommen, die wirklich was über die Kultur wissen. Aber das sollte ja im Interesse jedes Reisenden liegen, mehr über die Kultur zu erfahren. Genau.
Ja, die Gespräche mit Menschen, ich sage ja auch immer wieder, unterhaltet euch viel mit Leuten, weil die sind kulturell anders aufgewachsen, haben sie ihr Wissen anders beigebracht. Und das sind immer sehr interessante Gespräche. Vor allen Dingen trägt es zur Bildung bei. Und das ist ja das Wichtige. Gibt es Risiken und Probleme oder Probleme, die ich während meines Work-and-Travel-Abenteuers beachten sollte?
Risiken und Probleme. Also ich kriege ab und zu die Frage, ob das nicht gefährlich war, also ob ich mich in Sicherheit gefühlt habe und so, weil als Frau alleine unterwegs und so weiter. Zum einen muss ich sagen, ich war sehr selten allein. Ich habe mir immer großartige Menschen gesucht und auch wenn ich alleine war, dann habe ich das bewusst getan. Dann wollte ich auch alleine unterwegs sein und ich hatte nie eine gefährliche Situation oder irgendwas. Das sind immer noch super sichere Länder, wo man da hingeht. Man geht ja nicht in irgendein unsicheres Land. So, die sind ja bekannt für ihre Work-and-Travel-Infrastruktur. Deswegen war da, das war überhaupt kein Problem. Ich habe mich immer sicher gefühlt. Und sonst Risiken und Probleme würde mir nichts einfallen. Ja.
Ja, ich sag mal so, wenn irgendwas ist, gesunder Menschenverstand, wenn man so ein Bauchgefühl hat, hier kann was sein, spricht mit Einheimischen, die sagen, Kommunikation ist
Ja.
alles. Und Franzi meinte auch bei der Freiwilligenarbeit, dass du eben bestimmte Regeln beachtest und dann funktioniert das. Wir haben ja genauso Highschool-Schüler in Südafrika oder Südamerika, wo man denkt, die kommen nicht mehr lebend wieder und dann sagen die, ich habe mich sicherer als in Deutschland gefühlt. Das muss man sich mal überlegen. Das sind eben so ein paar Sachen. Sicherheit und Gewalt, hast du gerade was dazu gesagt? Wie du vorhin sagtest, westlich orientiert, sind ja keine Entwicklungsländer. Wenn ich Gesundheitsprobleme habe, funktionierendes Krankensystem haben sie. Hattest du mal Kontakt mit Arzt oder Krankenhaus?
Ja, ich hatte mal ganz am Anfang einen Sonnenstich, als ich das erste Mal surfen war. Da habe ich einfach enorm viel Medizin bekommen. Da war ich sehr überrascht. Das war anders als in Deutschland. Ich wurde wirklich ein bisschen überhäuft mit irgendwelcher Übelkeitsmedizin und Kopfschmerztabletten und so. Das war sehr, sehr nett, und war auch alles überhaupt kein Ding. Also ich meine, es funktioniert wie in Deutschland, mehr oder weniger. Das war gar kein Ding. Ich war dann halt in Indonesien mal in der Situation, dass ich in ein Krankenhaus gemusst hätte. Und da war es dann wieder wirklich ein bisschen eine Herausforderung. Da ist es nämlich nicht ganz so einfach wie in Deutschland, ein ordentliches Krankenhaus zu finden. Aber auch das hat am Ende dann irgendwie geklappt. Und ja.
Da kann ich dich darauf hinweisen. Wie gesagt, Mathilda, bei deiner nächsten Work-and-Travel-Reise fragst du mich. Unsere Teilnehmer sind dann über Hanse Merkur privatkrankenversichert. Die haben eine App auf ihrem Smartphone und dann wird ihnen angezeigt, Ärzte, Krankenhäuser, wo sie sich können hinwenden, was auch in der Nähe ist. Und dann wird auch gleich die Direktabwicklung gemacht mit der Bezahlerei. Und dann passt das ganz gut. Wir haben jetzt noch einen Punkt, ja, da wird es auch nicht allzu viel zu sagen geben. Umweltrisiken, verschmutztes Wasser. Da kann ich wieder Franzi zitieren, die sagte, in manchen Ländern keine Eiswürfel oder nichts aus dem Wasserhahn trinken. Spielt das in Australien oder Neuseeland eine Rolle?
Nö, also höchstens vielleicht in Neuseeland. Man denkt ja, Neuseeland ist so, das muss ja wahrscheinlich das unberührteste, sauberste Land der Welt sein, weil das da süß so im Wasser als kleine Insel liegt. Aber tatsächlich haben die auch Probleme mit Umweltverschmutzung, weil die Firmen noch nicht so richtig reguliert sind und deswegen wird manchmal also wird manchmal Abwasser in Flüsse geschüttet. Und dann denkt man, hier ist ein super unberührter, schöner Fluss, See, dass man da halt vielleicht erstmal guckt, ist der wirklich so sauber? Aber das, denke ich, ist sehr offensichtlich, ob das man merkt, ob der sauber ist oder nicht. Genau.
Da ja
Ja.
jeder seine kleine Labortasche mitnimmt, kann er dann gleich im Bereich kontrollieren, wie sauber das
Naja.
Wasser ist. Letzte Sache. Karriere und Bildungsängste. Denke ich auch wieder mal ein bisschen deutsch angehaucht. Wird die Auszeit mir negativ bewertet oder wird die Auszeit mir anerkannt? Vielleicht sogar, wie ich immer sage, als Statussymbol, dass ich belastbar bin, dass man in mich rein investieren kann. Ein Jahr fern von meiner Family, von meiner Komfortzone. Wie hast du das wahrgenommen? Haben dich deine 2 Auslandsjahre so zurückgeworfen, dass deine Eltern im Nachhinein sagen, Mathilda, wir hatten recht?
Ja, das hatten wir am Anfang schon mal angesprochen und ich denke, ich habe meiner gesamten Familie bewiesen, dass es sich 100% gelohnt hat, ins Ausland zu gehen, auch zweimal ins Ausland zu gehen. Ich habe im Ausland auch noch wie so ein kleines Praktikum gemacht in Vorbereitung auf mein Studium. Ich habe mich aus dem Ausland für meine Studienplätze in Deutschland beworben, was auch kein Problem war. Ich habe im Ausland noch das Bewerbungsgespräch geführt und jetzt studiere ich internationale Beziehungen und dafür war es wie eine keine Voraussetzung, aber ein großes, großes Plus, Auslandserfahrung zu haben und dann gleich zweimal auf unterschiedliche Arten und Weisen. Das ist was ganz ganz Tolles. Und ich glaube, nicht nur Unis, sondern auch zukünftige ArbeitgeberInnen, die werden davon sehr positiv überrascht sein, wenn man so viel Zeit schon im Ausland verbracht hat. Und da achtet niemand drauf, ob man jetzt 20 oder 21 ist. Oder ja.
Ja, ich muss dazu sagen, an der TU Dresden, das, was du studierst, gibt es ja bloß 30 Plätze und die sind wirklich heiß begehrt. Und ja, dass man Mathilda anhand ihrer Geschichten nimmt, das war mir eigentlich auch klar. Und vielleicht, liebe Zuhörer, eins noch. Es ist ja nicht so, dass es dann aufhört, jedenfalls was meine Söhne betrifft. Die haben dann noch ein Erasmus-Studium gemacht, ein Jahr in Spanien, hatten Englisch-Spanisch perfekt, gut Master. Empfehlen wir auch immer im Ausland, aber den macht man auch in Deutschland. Aber sie sind, glaube ich, mit knapp 25 sind die in den Beruf eingestiegen und haben überhaupt nichts verpasst. Das Schöne ist auch, dass mit Ende 20, Anfang 30, wie jetzt immer so ist, wenn man eine Familie gründet, dass man nicht mehr so auf der Jagd ist, dass man nicht denkt, man verpasst noch irgendwas. Also die müssen jetzt auch nicht mehr die ganze Welt bereisen. Die haben wunderbare Netzwerke weltweit, die sich unterstützen. Und aus dem Grund, du hast ja auch nochmal vor, während deines Studiums ins Ausland zu gehen, richtig?
Ja, auf jeden Fall nächstes Jahr.
Okay, Mathilda, wir sind am Ende unseres Podcasts. Fragen fallen mir noch sehr viele ein, aber sie sind eben alle so positiv besetzt. Und wir wollten ja heute über Ängste und Bedenken sprechen. Liebe Zuhörer, ich hoffe, wir konnten Ihnen einige davon nehmen, vielleicht manche komplett aus Ihrem Denken rausradieren, dank Mathildas authentischen Aussagen. Mathilda, das letzte Wort gehört immer dir, liebe Zuhörer. Bis zum nächsten Podcast. Bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Mathilda, dir weiterhin alles Gute. Es bleibt nicht unser letzter Podcast. Warum, liebe Mathilda, sollte man sich mit den Gedanken vertraut machen? Zum Beispiel nach dem Abitur, weil, wie gesagt, dieses Auslandsjahr Work and Travel darf man erst mit ab 18 machen. Warum sollte man diesen Schritt gehen, das Elternhaus zu verlassen?
Ja, also erstmal vielen Dank, Horst, fürs Gespräch. Ich fand das sehr, sehr schön. Ich rede immer gerne über meine Auslandsaufenthalte. Das macht mich immer sehr glücklich. Und dann würde ich sagen, Leute, also wirklich, macht es einfach. Also ich habe das von mir selber erlebt. Ich habe gezweifelt, ich habe so gezögert, aber macht es einfach. Also so viel hält einen immer zurück. Und man denkt, vielleicht doch eher nicht, vielleicht später, aber warum nicht jetzt? Es ist die beste Zeit, um wegzugehen, um was Neues zu erleben. Alles hier zu Hause wartet auf einen. Man verliert nichts, man gewinnt nur dazu, wenn man Zeit im Ausland mit sich selbst, für sich selbst verbringt und großartige neue Sachen kennenlernt, Menschen kennenlernt. Ja, mir hat so viel gegeben und wirklich, wenn ihr zögert, dann kommt einfach mal bei Bildungsdoc vorbei, lasst euch beraten. Ich kann es nur jedem wärmstens ans Herz legen, dass ihr das einfach macht und wenn ihr einen kleinen Anstoß braucht, dann kommt vorbei. Wir freuen uns immer drauf, neue Leute kennenzulernen. Genau. Und damit würde ich abschließen und einfach, ja, euch wünschen, dass ihr alle auch diese tolle Erfahrung machen könnt und auch mal ins Ausland gehen könnt. Also, macht's gut. Und bis bald.
Ja, ciao.